Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Ha, das hättet ihr nicht gedacht, ne? Folge 284, noch vor dem Hoffenheim-Spiel, mit meiner Wenigkeit Jan Siegert und mit dem besten Mann aus dem Ministry for Title Finding, Thomas Kuhlmann. SOG, Save Our Goals, rechtfertigen Sie sich, Herr Kuhlmann. Einen schönen guten Tag, mein Süßen.
Hallo Jan, hallo alle. Angst, Angst, Angst. Angst, ja. Angst, Angst. Angst, Angst, Angst. Es ist ein verdammter internationaler Notruf. Save Our Goals, rettet unsere Ziele. Save Our Lost Goals wäre vielleicht noch ein bisschen passender. Die verlorenen Seelen und die verlorenen Ziele, die irgendwie im Galopp runtergefallen sind durch diese Saison. Ja, ey, es ist Freitagmittag und scheinbar sind wir Überzeugungstäter. Denn wir haben uns tatsächlich trotz Zeitdruck nochmal aufgemacht für diese Folge. Das habt ihr jetzt davon.
Hallo, ihr Lieben. Handgestoppte 30 Minuten haben wir. Ja. Mal gucken, ob wir es schaffen, uns so kurz zu fassen. Allein die Tatsache, dass wir uns, nun, das ist unser Vorteil, uns nun schon um das unsägliche Spiel gegen Augsburg haben kümmern können Anfang der Woche, lässt uns jetzt die Tür offen, um wieder komplett in den Delulu-Status überzuwechseln. Ja. Denn Spoiler, die Pressekonferenz mit Daniel Thun lässt die eine oder andere Tür offen, die mich dazu verleitet, doch wieder zu hoffen, dass vielleicht etwas drin ist. Aber dazu später mehr.
Ja, wir schlingern so ein bisschen wie Trump mit dem Iran, weißt du? Ja. So, das ist immer so, jede Folge ist anders. Es geht dann von, bitte helft uns, wir sind verloren, bis wir haben alles unter Kontrolle, läuft doch. Wir brauchen euch nicht.
Es gibt mir mehr Zölle.
Ja. So ist es. Ja, mein Lieber, wir haben ein bisschen diskutiert gestern über den Titel.
Haben wir. Genau. Weil du kamst mit der Idee Spoiler, Thomas hat sich durchgesetzt, denn die Folge heißt Save Our Goals. Ich fand sogar auch die Ursprungsform dieser eigentlichen Idee, nämlich SOS, Save Our Souls, auch ganz passend, konnte dir dann aber in der Argumentation gut folgen. Trotzdem, wir haben ein bisschen darüber diskutiert, ob man denn wirklich schon die Seelen von Werder retten muss, zwei Tage vor Spielschluss. Ich habe es nicht so eng gefasst und habe gedacht, SOS als genereller Notruf auf hoher See, wenn es einem auf dem Schiff einfach scheiße geht, da kann man das ruhig mal machen, denn in Seenot sind wir. Wir sind bloß noch nicht gekentert.
Ja? Das stimmt.
Aber ich konnte dann letzten Endes auch deiner Argumentation gut folgen und sie geht noch ein bisschen stärker auf das ein, worum es dann beim Fußball letzten Endes geht, nämlich Ziele.
Ja, die verlorene Seele, das war mir zu viel Dead Man Walking, weißt du? Ja. Aber ich konnte auch deinen Punkt verstehen, denn du hast gesagt, naja, Save Our Goals, okay, klingt hübsch, ja, kleiner Mann, klingt hübsch, aber die haben wir doch schon lange verloren. Unsere Ziele. Ja. Also über welche Ziele sprechen wir denn hier? Und dann entspannt sich doch nochmal eine kleine Diskussion darum. Und wir mussten uns erstmal wieder klar machen, dass das natürlich Klassenerhalt jetzt nicht primäres Saisonziel war, als wir diesen groß angekündigten Umbruch gestartet haben. Ja. Sondern das ja irgendwie unter, Save Our Minimal Goal.
Ja. Save Our Schadensbegrenzung.
Dass das ja doch dramatisch nach unten korrigiert wurde mit allen Irrungen und Wirrungen und wirklich schwerer Seenot. Und ja, mittlerweile, ich sag mal, dümpeln wir in etwas ruhigeren Gewässern. Aber, und auch da schließt sich der Kreis, sind immer noch auf fremde Hilfe angewiesen.
Ja, allerdings. Ja, wobei, nee, sind wir eigentlich nicht. Also wir haben es ja streng genommen selbst in der Hand.
Ja.
Aber in der Dynamik des Augsburg-Spiels und dem Fatalismus, der danach Land auf, Land ab, mindestens bei Werder-Fans zu spüren war, fühlt es sich zumindest so an, dass wir auf fremde Hilfe angewiesen sind. Ja. Denn mit der Leistung werden wir sowohl gegen Hoffenheim als auch gegen Dortmund nichts mehr holen.
Nee, da können wir schön leckschlagen wie die Landratten und noch im Hafenbecken kentern. Ja. Also einmal natürlich die Angst, sie befinden sich hier, ja? Also wir brauchen, um ganz sicher zu sein, aus eigener Kraft noch einen Punkt aus den letzten beiden Spielen. Ja?
Genau.
Im Zweifel wird es auch schon reichen, wenn wir beide verlieren, aber uns nicht komplett den Arsch versohlen lassen. Auch das würde wohl reichen. Ja?
Und echt findest du?
Selbst das schon nicht mehr.
Ja, guck mal, Wolfsburg, das sind, glaube ich, noch, lass mich lügen, das sind, glaube ich, noch 5 Tore Unterschied.
Und 6 Punkte.
Und 6 Punkte. Wenn wir jetzt beide Spiele verlieren, und sei es nur mit einem Tor Unterschied, und Wolfsburg beide Spiele gewinnt, nur mit einem Tor Unterschied, dann würde es reichen. Wenn Wolfsburg aber eins der Spiele mit 2 Toren Unterschied gewinnt, dann sind sie in der Differenz gleich und haben mehr geschossene Tore, glaube ich. Ja. Also das ist schon eine enge Kiste. Ja. Und deswegen würde ich mich darauf bitte gerne nicht verlassen.
Ja, genau. Ne? Und wir Verdrängungskünstler halten uns die Augen zu und sagen, na gut, Wolfsburg spielt jetzt gegen Bayern. Ja. Da kann uns ja nichts passieren. Aber, wie gesagt,
ja, genau.
Der Teufel ist ein Eichhörnchen, ja, das wissen wir. So, und also das Setting ist das eine, was uns den Streifen in die Hose drückt. Und wie gesagt, das andere ist natürlich dieser Auftritt gegen Augsburg, der wirklich, also, ne, mit der Kettensäge jedes Luftschlösschen, das man da angefangen hat zu bauen, noch vor dem Richtfest, sag ich mal,
klein gehackt hat.
Ja, und wie fassen wir die Lage zusammen? Ich sag mal so, ein warmes Bett, ja, jeden Tag ein Käsebrot, einmal im Jahr Pokal und ab und zu mal ein Leckerli. So, mehr will der Werder-Fan ja eigentlich gar nicht. Ja, wir wollen ja eigentlich nur so ein bisschen Sicherheit. Ne?
Ja. So. Da, auch in dem Kontext Werder gegenüber seinen Fans künstliche Verknappung.
Ja, nee, ja. Und ab, was wir Werder-Fans aber gar nicht mögen, ist am vorletzten Spieltag mit einem Transistorradio am Ohr irgendwo, ne, sich einzunässen, wenn es heißt Tor in Leipzig.
Ja, so. Genau.
Das ist, nee, das mögen wir nicht.
Ne? Nee, da sind wir auch nachhaltig geschädigt und traumatisiert, ja, wenn man mal auf die letzten 10 Jahre zurückguckt.
Ich will in meine Ole-Komfortzone zurück. Trag mich sofort in meine Ole-Komfortzone.
Ja, genau das. Alleine, das wird ein frommer Wunsch bleiben.
Ja.
Ja. Und deswegen hilft es nichts, als sich an Dingen hochzuziehen, die noch so kläglich wirken mögen, aber ich habe mir die Pressekonferenz genau aus diesem Grund sehr detailliert angeguckt.
Eben war die Pressekonferenz mit genau. Daniel Thun, ja.
Wir haben jetzt Freitagmittag, ziemlich Freitagmittag, und die Pressekonferenz war Freitagvormittag. Also um 10 haben die sogar schon angefangen, haben sie, glaube ich, sogar auch noch ein bisschen nach vorne verlegt. Ja, und obwohl wir ja jetzt eigentlich hinten raustrudeln, es passiert dann trotzdem noch relativ viel. Wir haben ja unter anderem auch einen neuen Spieler geholt, den gucken wir uns nachher nochmal kurz an. Kenny Quetton aus Frankreich.
Klingt schon mal echt geil.
Das auf jeden Fall.
Kenny Quetton.
Ich bin mal gespannt. Man hat noch nicht so viel Material von ihm finden können, aber die Einschätzungen überschlagen sich. Also soll vielversprechend sein.
Ja.
Aber eins nach dem anderen.
Ja, lass uns mal ein bisschen sortieren. Ich meine, wenn wir jetzt gerade schon über den Jungen sprechen, ne? Es ist der erste Neuzugang, 19 Jahre, Le Havre, glaube ich, aus Frankreich, wo mein lieber Fanclub-Kumpel Gaëtan, der da aus der Ecke kommt, sagte, die sind wirklich bekannt für gute Jugendarbeit. Also das ist eine Talentschmiede da in Le Havre. Und der Junge hat jetzt 19, wie gesagt, 10 Erstliga-Einsätze. Heißt ja jetzt McDonald's Ligue 1, wenn ich das richtig weiß. Ne?
Ach, echt?
Ja, natürlich. Ja, ich glaube, schon seit 1-2 Jahren ist das die McDonald's oder Ligue 1 McDonald's. Kann auch sein. Auf jeden Fall muss man das mitsprechen, ja, öffnet euch für Sponsoren. 10 Spiele, 5 von Anfang an, 1 Tor, ist aber, und das wurde ausdrücklich betont, nicht eine Nummer 1 im Sturm, ne, sondern ist ein Talent. Er ist eigentlich so, ja, ich sag mal Schublade Justin Jinma von damals, ja, talentiert. Muss noch körperlich zulegen, muss im Kopfballspiel noch zulegen, aber hat irgendwie Sachen, ja, hat Skills, die ihn zum Unterschiedsspieler machen könnten irgendwann mal. Aber man weiß es auch nicht so genau, ne? Und Werder will
kann ihm, in der Spitze und auf dem Flügel spielen.
Genau, ne? Werder will ihm Zeit zum Entwickeln geben und so weiter und so weiter. Also, auch wenn Kenny Quetton auf jeden Fall total geil klingt, ich würde jetzt auch nicht die Riesenerwartungen erstmal. Also wir sollten den Jungen auch nicht überhäufen und einen Bangula-esken Fehler machen.
Naja, wie sehr kannst du zu viel von jemandem erwarten, der wie die beschriebenen Eckdaten mitbringt und ablösefrei auch noch kommt? Also ja, da ist dann ja auch die Fallhöhe noch relativ gering.
Das stimmt, so, aber die Erwartungen bei so einem Namen sind natürlich bei verschiedenen Leuten immer sehr hoch. Ne?
Ja, ich bin sowieso, ich sehe noch nicht so ganz, wie die Sturmidee für das kommende Jahr dann aussieht. Das wird sich auch alles noch so ein bisschen zurechtruckeln. Ja.
So, war auch eine interessante Frage an Chun, ob er daran beteiligt war an der Planung und ne, an den Gesprächen und so. Und er meinte, er sei mehr oder weniger nur informiert worden. Und es blieb so ein bisschen offen, aber er hat schon so mehr oder weniger bewusst betont, dass er dann ja nächstes Jahr auch eine Vorbereitung hat mit der Truppe, mit seiner Vorstellung und so weiter. Und dass er auch ja gekommen ist mit dem klaren Auftrag und nur dem Save Our Goals, die Klasse zu halten und das Derby zu gewinnen. So, und das ist dann ja check. Ich meine, das sind jetzt nicht die höchsten Ansprüche, sage ich mal.
Ja, mit dem Klassenerhalt, da würde ich den Check noch mit Bleistift schreiben.
Ja, okay, aber immerhin ist es ja schon so weit, dass die schon so sprechen, ne? Ja. Und ja, aber insofern, genau, wie bin ich drauf gekommen? Genau, weil du meintest, man weiß noch gar nicht, oder du bist gespannt, wie das alles nächstes Jahr aussehen soll.
Auch wie die Idee dann sein wird,
ne? Genau, ne? Auch die Trainerfrage, ich sag mal, ist noch nicht zu 100% geklärt, aber es deutet sich doch an, dass Tune bleibt, würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus sagen.
Ja, und ich sag mal so, jetzt transfertechnisch, wenn du das Risiko überschaubar hältst, so wie es bei ablösefreien Transfers für junge Spieler in der Regel ja immer der Fall ist, es hieß ja auch, der Vertrag soll relativ lang laufen mit Quinton, also dann ist das Risiko überschaubar und es ist dann bei weitem nicht so eine hohe Erwartungshaltung wie bei 5,5 Millionen für Skelly Alvaro, ne? Deswegen kann ich gut was mit anfangen. Im Übrigen heißt es ja zudem auch noch, dass Werder sich mit einem sehr verheißungsvollen Spielmacher einig sei. Mhm. Chucky aus Spanien von Valladolid, der sich auch alles hier angeblich vor Ort schon angeguckt hat und mit dem jetzt dann möglicherweise auch schon in den kommenden Tagen noch vor Saisonende der Vollzug vermeldet werden könnte.
Darf ich schon mal ins Markenrecht eintragen lassen? Chucky Ton.
Ja. Chucky Ton, ja. Und aber Chucky ist für mich alleine schon einfach auch vom Namen und von dem, von der Position her ist für mich auf jeden Fall Trikotkandidat.
Ja, nein! Ja,
ich wusste es. Ja, das habt ihr nicht gehört. Diese Nachricht zerstört sich in 5 Sekunden von selbst.
Ey, Skelly ist
Trikot.
Skelly ist jetzt übrigens aus der zweiten französischen Liga abgestiegen mit seinem Team und hat als
Aber er war ja kein Stammspieler.
Nee, hat als einziger Feldspieler im letzten Saisonspiel die komplett auf der Bank gesessen. Also insofern Quinton kostet genau 0 €. Es ist 0 Risiko. Mal hoffen.
Und so soll es bei Chucky übrigens auch sein.
Und sie haben, finde ich gut. Und sie haben, wäre halt schön, wenn auch mal einer explodiert und das nicht so ein, Skelly Hansen Ahrön wird. Ne? So.
Ja.
Was wollte ich sagen? Ach so. Und was ich ja noch viel, viel besser finde, ist, dass sie ja wohl 2 Megatalente bei Wolfsburg aus der Jugend losgeeist haben.
Genau. Ne?
Und das scheinen ja wirklich sehr, sehr vielversprechende Jungs zu sein. Die spielen U19 Bundesliga und also die Statistiken sind unfassbar.
Ja, aber sind auch ganz offensiv kommuniziert als U23 Verstärkung geholt worden, kriegen aber Profivertrag.
Ja, eben. Ne? Und das ist U19 und das ist genau der Step der Weg von Koulibaly.
Ja,
und von Šović. Ne, du überzeugst in der U19-Bundesliga, du bekommst einen Profivertrag und fängst natürlich offiziell erstmal im Nachwuchs an in der zweiten Mannschaft. Ja.
War eigentlich Koulibaly letzte Saison schon off und on im Profikader oder haben sie den wirklich erst für dieses Jahr dazu
geholt? Nee, der war rein U19, meine ich.
Ja, okay.
Ja. Okay, wir schweifen ab und wir haben wenig Zeit.
Ja. Aber ich wollte dich, weil wir jetzt gerade auch diesen Gesamtkomplex Transfergerüchte abgrasen, unheimlich kontrovers diskutiert, sag mal eben spontan, Schnellschuss, Füllkrug, wiederholen
oder
was? Ja. Auch mit der verletzten Historie der letzten 12 Monate?
Ja, die geht ja nicht weg. Also die kann man ja nur in einen Vertrag reinverhandeln. Ne?
Ja, okay.
Also die Frage ist ja eigentlich nur, ich glaube, Lücke weiß, dass er natürlich, wenn er wieder zurückkommt in die Bundesliga oder so, ist ja auch Wolfsburg und irgendwie noch so andere Geldscheißen-Kandidaten. Ich glaube, dass er natürlich nicht mehr dasselbe verdient wie in der Premier League. Das ist ihm schon klar. Und dass er auch, wenn er einen guten Verein haben will, dass er dann mit einem eher leistungsbezogenen Vertrag leben muss, ist auch klar. Aber er hat natürlich auch so Alternativen wie die MLS oder selbst Saudi-Arabien oder so. Why not?
Würde ich gerne noch zwei Punkte mit reinwerfen.
Ja, mach das.
Und zwar im Worum gibt's ein paar relativ ich sag mal so, interessante Infos dazu von Leuten, die jetzt eigentlich in der Vergangenheit nicht aufgefallen sind mit Dampfplauderei. Also, das hat sich ja ohnehin auch schon abgezeichnet, als es in der Berichterstattung um die Winterpause ging, als Werder angeblich mit Füllkrug auch gesprochen hat, intensiver. Und das ist wohl auch nach wie vor so. Also, Füllkrug sagt wohl, das wird sein letzter Vertrag und da braucht er nicht mehr die dicke Kohle.
Genau.
Und es ist wohl auch so, dass wenn Deutschland, dann Werder.
So, ja, das glaube ich auch.
Und das kann ich mir auch wirklich sehr gut vorstellen. Und die Frage ist halt wirklich, ich bin dann bei dir, ne? Ich würde dann auch sagen, ja, machen. Also einfach, weil der Typ für die Kabine, glaube ich, auch noch echt eine Nummer ist. Aber es steht und fällt, glaube ich, mit der Rolle, die sie ihm zuteil
werden. Ja, die musst du vorher mit ihm klar besprechen, ne?
Genau.
Aber ich glaube.
Und das darf nicht die Eins sein im Sturm.
Nee, genau.
Oder?
Die Zwei und gleichzeitig aber auch ist er natürlich der Lehrer für so Musa und Top und so. Ne? Das sind ja genau die Skills vermissen wir da ja in der Mitte. Und ja, halt die Frage.
Aber dann,
auch da viele, viele Fragezeichen.
Ja. Keton, dann müsste man wirklich einfach mal das Ranking durchsprechen, ne? Weil wer ist dann die Eins? Wenn sie Füllkrug holen, behalten sie Milosevic nicht.
Welches System spielen wir überhaupt? Mit welchem Trainer? Das wissen wir doch nicht.
Überhaupt,
und in welcher Liga, mein Freund? In welcher Liga?
Ja, wir gehen jetzt einfach mal. Also Füllkrug kommt, glaube ich, nicht zu Werder, wenn wir absteigen.
Nee.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Ist auch jetzt nicht unser Thema. Bald schlägt wieder die Stunde der gut informierten Leute im Worum und von Flightradar. Ja. Dann können wir das alles in Ruhe besprechen. Wir müssen auch noch mal auf diesen absolute Achterbahnsaison dann in Ruhe nochmal.
Das machen wir ja in Ruhe ganz woanders.
Also, wie gesagt,
wir hier jetzt gerade gar nicht.
Wir wollen ja nur ein warmes Bett und ein Käsebrot und irgendwie Platz 9. Kuscheldecke. Ja. Keine Abstiegsangst.
Das würde möglicherweise, ja, egal. Hoffenheim kommt jetzt.
Ja, pass auf.
Samstag.
Zum Augsburg-Spiel hat Tune, sind mir zwei Worte eben in der PK im Kopf geblieben. Einmal meinte er wurde gefragt, was habt ihr gemacht nach Augsburg? Das erste war aufräumen. Womit er vermutlich eher mentale Regionen gemeint hat, schätze ich mal. Ja. Also aussprechen, ey, was war los, Alter? Was stimmt eigentlich nicht mit dir? Wie könnt ihr so eine Leistung abrufen? Und das Zweite war, vielleicht war das Spiel, vielleicht hatten wir da einen Wahrnehmungsfehler. Was ich dann so bezogen habe in meiner kleinen Welt auf das, worüber ich mich letzte Folge so aufgeregt habe, von einem Selbstläufer oder selbst von keinem Selbstläufer zu sprechen. Wahrnehmungsfehler. Vielleicht ging das so ein bisschen in die Richtung, wo ich so ein bisschen Erkenntnis, Konsequenz, Reue, Einsicht rausgehört habe nach dieser wirklich katastrophalen Augsburg.
Aber was ist das denn für ein Euphemismus, ey? Also Wahrnehmungsfehler, ich bitte dich.
Ja.
Haben wir uns jetzt eine Stunde drüber aufgeregt, ne? Wie kannst du in so einer Situation einen Wahrnehmungsfehler haben?
Ja.
So, egal. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
Es war eine gewisse Einsicht da, aber auf jeden Fall hatte ich so das Gefühl, dass die schon gemerkt haben, ey, Alter, was haben wir hier eigentlich gemacht?
Ja. Das kann gut sein. Und er hat ja dann auch gesagt, so, dann ist aber auch irgendwann mal gut. Ja, dann muss man auch mal wieder irgendwie auch den Blick nach vorne
richten. Hat er ja auch recht.
Hilft jetzt nichts.
Ja, hat er ja auch recht.
Ja. Ich verlange Satisfaktion. Aber sehe ich dann auch so, ist auch wichtig, um sich jetzt halt eben nochmal auch anzugucken. Und ich fand auch, dass er mit Blick auf das Hoffenheim-Spiel jetzt nicht, ja gut, das muss er als Trainer auch, aber er wirkte jetzt nicht komplett hoffnungslos. Er klang so an der einen oder anderen Stelle schon auch so, dass man, ja, wir haben schon eine Idee, wie wir die greifen wollen. Und ich glaube, dass er seine Chance am ehesten dort sieht, wo er sagt, Hoffenheim ist einfach eine Mannschaft, die unheimlich hoch presst.
Genau.
Ne? Und die halt sehr offensiv steht. So, und er meinte, klar, das ist Stress, aber defensiv sind wir okay, und auf der anderen Seite kriegt man so eventuell ein bisschen mehr die Chance, auch in den Umschalt, ins Umschaltspiel zu kommen.
Ja, ne? Richtig. Und wir haben relativ ballsichere Spieler ja hinten, ne? Auch ein Pieper kann den Ball sauber rausspielen, ein Friedel kann das einigermaßen, und auch ein Backhaus kann das. Ja, so. Insofern ja, und ich glaube, ich habe auch so ein bisschen Zuversicht rausgefühlt und habe ihm das auch abgenommen. Und würde das auch mal so weiter transportieren, beziehungsweise mal auf seine Karte einzahlen, indem ich sage, was ja schon mal gut ist, ist ja, dass wir nicht mehr gezwungen sind, selber da das Spiel zu machen. Also wir können uns wieder auf diese beißen, kratzen, Haare ziehen, verteidigen und zur Not 0-0-Haltung zurückziehen. Und können auf das, was Werder immer gut getan hat, ey, wir müssen von uns, niemand erwartet hier einen Sieg. So. Und das ist, glaube ich, macht den Kopf schon ein bisschen freier, also da weniger Wahrnehmungsfehler, sage ich mal, drohen da. Und ich glaube, dass das schon mal gut ist und Druck von der Mannschaft nimmt, weil sie ja bitter erkennen musste, selber Fußball spielen können wir diese Saison immer noch nicht.
Ja, und er hat auch ohne Grund nochmal ganz bewusst die Analogie zum Stuttgart-Spiel gezogen, leistungstechnisch. Mhm. Er hat auch gesagt, ne, das war, also das will ich von der Mannschaft sehen, da müssen wir wieder hin, so in diese Kampfbereitschaft. Und ehrlicherweise haben wir uns ja auch überschlagen vor Glückseligkeit über ob der kämpferischen Leistung in Stuttgart. Ja. So, wäre schön, das wiedersehen zu können. Alleine uns gegenüber steht eine Mannschaft, die sich zumindest in dieser Saison in einem ähnlichen Leistungsspektrum bewegt wie der VfB Stuttgart.
Die sehr ähnlich ist, ne? Sehr ähnlich und auch einen super attraktiven Fußball spielt, finde ich. Und Thune sprach von der intensivsten Mannschaft der Liga, also was so Laufen, Pressing und Räume besetzen angeht. Und ja, und das Setting ist auch schon ähnlich, ne? Die haben halt auch eine sehr variable Offensive mit einem spielenden Mittelstürmer. Gegen uns bei Stuttgart war das Undav, bei Hoffenheim ist es Aslani, und das System, es ist halt ähnlich. Auch Touré, der Linksaußen bei denen, der, wie ich gelesen habe, wohl irgendwie für 40 Millionen weggehen soll und da auch nochmal ein Bewerbungsspiel macht, da sitzt irgendwo wohl die halbe Premier League. Also ein Typ mit unfassbarem Tempo, und das ähnelt ja so ein bisschen dieser Führig-Leveling Mechanik beim VfB, ne? Und dann haben sie halt auch dahinter einen Zehner, einen unberechenbaren Spieler. Bei Stuttgart war das Elkanus gegen uns, und bei Hoffenheim ist es halt Kramaric, ne? Der die halt einfach wahnsinnig variabel und flexibel macht. Und insofern ähnelt sich das. Und ja, da sind wir dann auch gleich wieder bei der Frage Vierer- oder Fünferkette. Und insofern aber auch nachvollziehbar, dass Thune das nennt, das Spiel gegen Stuttgart, so als
Parallele. Ne? Ja. Wenn man sich mal tabellarisch anguckt, für Hoffenheim ist es in der Tat so, sie sind im Kampf um den vierten Champions-League-Platz, der Stand jetzt der letzte der Champions-League-Plätze in der Bundesliga ist, sind sie die in Anführungsstrichen schlechteste von drei Punktgleichen, nämlich Leverkusen, Stuttgart und dann Hoffenheim, liegt aber wirklich nur am Torverhältnis. Das heißt, wir haben das in der letzten Folge schon gesagt.
Sie haben noch Werder Bremen.
Genau, sie haben noch Werder Bremen. Allerdings haben wir dann letztes Mal nicht erwähnt, das ist wichtig, für diesen Spieltag, davor spielen Leverkusen und Stuttgart gegeneinander.
Ja.
Ne? Also die nehmen sich dann gegenseitig die Punkte weg. Das heißt, Hoffenheim kann mit einem Sieg, möglicherweise mit 2-3 Toren Unterschied, einen riesigen Schritt in Richtung Champions League machen. Ne?
Ja, richtig.
Birgt Chance und Risiko zugleich, würde ich sagen. Ne? Also die Gefahr, dass sie überpacen und dann möglicherweise hier und da unvorsichtig werden gegen uns. Aber es bietet sich für sie auf jeden Fall eine Riesenchance.
Angst, Angst, Angst. Angst, Angst, Angst. Angst, Angst, Angst.
Ja, also deswegen, ich. Aber lass uns daran mal anknüpfen, was du gerade gesagt hast. Denn ich glaube, im Gegensatz zum Augsburg-Spiel, hier würde es wieder Sinn machen, mit Fünferkette zu spielen. Und ich glaube, dass wir das auch sehen werden.
Gib mal zuerst Personalupdate.
Ja. Die Langzeitverletzten sind bekannt. Weiser, Malatini, Hein und Keke Top. Mhm. Außerdem fällt Leo Bittencourt aus. Mhm. Das ist aber der einzige von denen, die eigentlich bislang immer noch fit gemeldet wurden. Mhm. Übrigens hat Tune auf der PK auch gesagt, sieht nicht gut aus, dass Bittencourt überhaupt nochmal ein Spiel für Werder macht, mhm, weil die Verletzung wohl doch so dolle ist, dass der nächste Woche noch nicht wieder ins Training einsteigen kann. Ja. Bedeutet aber auch, Felix Agu ist wieder wahrscheinlich wieder im Kader.
Oh gut.
Ne? Er sagt aber auch, bei dem müssen wir gucken, wie er das halt immer so sagt, ne, ob das Sinn macht oder ob wir ihn nochmal schonen, damit er dann für Dortmund wieder komplett einsatzbereit ist. Das werden sie wahrscheinlich auch vom Spielverlauf abhängig machen. Mhm. Aber ansonsten sind wohl alle da. Kleines Fragezeichen hinter Jens Day noch, der leidet noch an dem Infekt,
ja,
hat aber mittrainiert.
Ja.
Ne? Und deswegen bin ich zuversichtlich. Hoffenheim liegt Stay. Ich kann mich noch an den, ja, Hattrick von Stay erinnern gegen Hoffenheim.
Richtig.
Ne? Und deswegen, also sowieso, in meiner Erinnerung sind Spiele von Werder in Hoffenheim immer vogelwild.
Ja.
Fallen immer viele Tore. Und chancenlos waren wir, glaube ich, zumindest in Hoffenheim in den letzten Jahren gefühlt auch nur sehr selten bis nie.
Nee, das stimmt. Wir haben immer zu Hause schlecht ausgesehen gegen die, ja, kann ich mich erinnern. Und da waren das wirklich immer vogelwilde Spiele. So 3-4 und so. Ich kann mich, ja, erinnern, dass wir irgendwie, nagel mir nicht drauf fest, aber irgendwie zur Halbzeit 3-0 zurückgelegen haben und noch 4-3 gewonnen haben und Marco Grüll noch so ein Tor und okay.
Das war noch viel bekloppter, das war nämlich, wir lagen nämlich schon nach 18 Minuten 3-0 so und haben noch bis zur Halbzeit ausgeglichen.
Ja, okay, irgendwas Verrücktes
war es. Ja, genau, das war wirklich dieses bekloppte Spiel mit Jens.
Aber da haben auch noch so ein Zoki und solche Leute da gespielt, ne? Also ja, man muss, genau, halt echt sagen, dass Hoffenheim, und es war ja halt auch so eine Blaupause eigentlich und ein Beispiel vor ein paar Monaten noch dafür, halt einfach mal ein Projekt durchzuziehen, ne? Weil Ilse, ja, war ja auch schon absolut vor dem Aus. Die waren, ja, kurz, genau, vor Relegation, also die standen da, wo wir dieses Jahr stehen. Ganz, ja, unten so. Und sie haben aber gesagt, genau, nee, wir glauben an die Idee und wir ziehen durch und du kriegst jetzt ein paar Spieler. Und wie, ey, ja, und wie gut dieser Kader da zusammengestellt ist. Ja. Dann hat ja Horst noch versucht, Aslani zu uns, ja, zu locken, was der schlauerweise nicht gemacht hat, denn jetzt spielt er vielleicht nächstes Jahr Champions, wenn er überhaupt noch da spielt, nächstes.
Ich wollte gerade sagen, der kann sich ja offensichtlich an den Arbeitgebern der kommenden Saison mehr oder weniger aussuchen. Ja,
dann haben sie Touré und Lemperle auf den Außen und haben ja noch 7 andere Stürmer irgendwie in der Garage stehen, sag ich mal, so, ja, Bebu und Lojek und ja, Mörstedt und Damar und ich glaube noch 7 andere. So, und dann haben sie halt einfach hinter Kramaric haben sie 2 so geile zentrale Spieler geholt. Wouter Bercher, ein Holländer, mhm, und diesen, ja, Afdulau. Ja, die halt.
Und hat Bercher nicht im Hinspiel schon getroffen?
Ja, ich, ne, glaube ja. Ich meine, ja. Und vor allem, mhm, ist das so ein schlauer, also Chefstratege. Dieser Afdulau, mhm, ist so ein geiler Abräumer, so ein reiner Sechser, ne? Und Bercher ist halt so ein Typ, der sich so schlau bewegt, der die Standards auch häufig tritt und der halt einfach immer Kramaric die Räume frei oder den Rücken frei hält. So, und ja, so halt auch sind diese beiden Spieler mega wichtig dafür, dass Hoffenheim super schnell das Spiel verlagern kann von einer auf die andere. Also die haben keine Schokoladenseite in dem Sinne. Mhm. Ne? Über rechts haben sie noch Kommissar Zufall, wie ich ihn nenne, hier Zufall, der Rechtsverteidiger, der auch schon irgendwie, glaube ich, die meisten Assists aller Verteidiger gemacht hat, mit so Sturmläufen über rechts. Also mega, mega schwer einzuschätzen vorher und schwer zu, ja, bearbeiten, sag ich mal, weil die halt.
Deine Ausführungen helfen nicht dabei, dass ich meine Angst ein bisschen abbauen kann, ja, nee, vor dem Spiel morgen. Ja. Danke dafür. Danke für nichts.
Kleimi an Morsezeichen.
Ja, genau.
Ja, aber dann sind wir ja schon bei der
hatte die auch schon, genau,
großen Frage. Also, ja, Fünferkette hat funktioniert in Stuttgart. Wir haben schon gesagt, das ist schon ein bisschen, ne?
Aber da hat sie funktioniert ohne Friedel, ne?
Modell. Ja, okay, aber mit Stark in der Mitte. Ja. Aber halt auch mit Piper Koulibaly, links Demann und rechts halt Sugawara, ja, gespielt.
So würde ich es wahrscheinlich auch wieder tippen für Hoffenheim, oder?
Ja. Dann hat er ja gegen Augsburg an der Viererkette festgehalten und auch wir haben doch gemotzt, ja, weil das vielleicht zu Hause gegen Augsburg, gegen so einen Gegner nicht die Idee.
An der Fünferkette meinst du?
Genau, an der Fünferkette, ja, hat nicht, ja, die Viererkette, die wir ja vor Stuttgart wochenlang gespielt hatten.
Ja, genau.
So, das heißt, jetzt auf eine Viererkette zu gehen in Hoffenheim ist ja eigentlich Bullshit.
Also fände ich auch.
Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch gesehen gegen Augsburg, wo unsere Schwächen schon die ganze Saison in dieser Fünferkette lagen. Die Abstimmung ist nicht gut. Wir hatten so viele Szenen mit, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Und dass Räume nicht geschlossen wurden, weil anders als bei einer Viererkette halt man sich mehr auf den anderen verlässt und die Zuordnung nicht so eindeutig ist. Das heißt, eine Viererkette könnte in Hoffenheim auch funktionieren.
Ja, wobei man aber auch sagen muss, ne, die Fünferkette macht den Raum traditionell vor dem 16er sehr eng. Das hassen gute Fußballer.
Das stimmt, aber wenn du natürlich so ein variables Team hast wie Hoffenheim und du eine nicht eingespielte Fünferkette bei uns, die sich so leicht auseinanderschrauben lässt wie gegen Augsburg, ist vielleicht eine Viererkette mit zwei Abräumern davor.
Überraschungsmoment? Oder
ja, was? Und vielleicht eine Möglichkeit, diese Durchsteckmomente zu verhindern. Weißt du, wenn du dir Hoffenheims Spiel anguckst, Aslani lässt sich fallen, spielt One-Touch oder dreht sich auf und steckt den Ball durch zu Touré oder so, der dann in eine Lücke läuft, ne, durch die Kette. Oder auf der anderen Seite mit Lemperle. Oder Kramaric spielt Steilklatsch und ne, so. Das passiert viel durch die Mitte. Börcher auch. Vielleicht ist es auch schlauer, eine reine Viererkette zu nehmen. Trotzdem defensiv komplett auszurichten und mit Puertas und Linen zwei Staubsauger davor zu stellen, die die Räume von Kramaric und Börcher einengen.
Ja, aber das Spiel heißt ja Rate die Aufstellung. Ach so. Und deswegen nicht, was würde Thomas Kuhlmann machen, sondern was denkst du denn, was Daniel Thune macht?
Fünferkette.
Ja, ne? Ja. Glaube ich nämlich auch.
Alleine schon wegen der... Ach Mann, ich würde Viererkette machen, aber gut. Nee, er macht Fünferkette und ich hätte gerne Agu rechts gegen Touré.
Ich glaube, dass wir uns das abschminken können. Also ich glaube, so klang er in der Pressekonferenz, dass Agu jetzt zwei Tage mittrainiert hat. Und ja, okay. Das glaube ich einfach nicht.
Dann glaube ich an Yuki. Ne? Dann haben wir wieder die fünf. Und dann haben wir ja auch wieder Linen, Puerta, Stay und Schmid.
Ja, das ist glaube ich auch. Genau, dann geht es eigentlich nur noch darum, wer vorne drin spielt.
Jinma.
Das glaube ich auch. Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, dass Milosevic wieder auf der Bank sitzen wird.
Und Musa auch und alle anderen. Und auch Keton. Auch noch.
Nee, der darf gar nicht spielen.
Okay, na, weiß ich. So. Nein, aber ich glaube, das ist das, was Daniel Thune im Kopf hat und was ihn auch ganz, relativ zuversichtlich wirken ließ. Er sprach von den Umschaltmomenten. Es wird so sein, die sind laufintensiv, die werden uns pressen und wir werden die locken und wir werden vor allem in der ersten Halbzeit Herzinfarkt-Szenen haben, wo wir zusammenzucken, weil wir ihn hinten im 5-Meter-Raum hin und her legen müssen, weil die so weit aufrücken. So. Ja. Und dann wird die große Kunst sein, was wir schaffen müssen, ist, den Ball entweder so weit zu schlagen, dass vorne jemand ist, der ihn behauptet. Schwierig.
Nicht Justin Jinma.
Oder ihn über die erste Linie rüber zu kriegen, zu Schmid oder Stay, die entgegenkommen, sich aufdrehen und ihn dann durchstecken auf einen startenden Jinma. Das wird, glaube ich, das Prinzip sein. Auch Gröll könnte eine Option sein.
Dann sind wir in der Aufstellung beieinander und in der Marschroute. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das bei den Tipps auch sind. Was glaubst du, wie es ausgeht?
Muss ich wieder als Erster?
Ich kann das auch als Erster machen.
Ich mache als Erster.
Okay.
4-1 Hoffenheim.
Ja, scheiße. Ja, ich wollte auch in die Richtung gehen. Ich hätte jetzt gesagt 3-0. Drängel Hoffenheim, glaube ich auch. Also ich glaube in der Tat, auch die Tatsache, dass das ist für Hoffenheim wirklich, die werden brennen wie Feuer. Die müssen was holen, damit sie im Kampf um die Champions League nicht hinten dran stehen. Und die werden diese Chance nutzen wollen. Und ich glaube, dass die auch Bock haben. Die spielen zu Hause, was jetzt vom Publikum per se jetzt erstmal kein Vorteil ist.
Die spielen zu Hause. Hexenkessel.
Ja, aber sie kennen wenigstens jeden Grashalm auf dem Platz, ja. So, und deswegen, da gehe ich in der Tat auch davon aus. Und dann schielen wir mit einem Auge verstohlen in Richtung Leipzig und abends dann auch Richtung Wolfsburg.
Ey, wie schlimm ist das denn, Mann?
Ja, das ist ein pessimistischer Ausklang von Folge
2. Ja, pessimistisch ist der, pessimistisch.
Ja. Save our goals, kann ich nur sagen.
Ja, save our lost goals.
Lost goals. Dann vielleicht beenden wir diese Folge mit dem Stoßgebet gen Himmel. Überrascht uns, straft uns Lügen, liebes Team. Ja, wir glauben nicht dran, dass Werder dort was holt und lassen uns selbstverständlich gerne eines Besseren belehren. mein Süßen, du hast eine lange Frühschicht in den Knochen. Ich wünsche dir einen schönen Feierabend und euch da draußen einen guten Start ins Wochenende. Wir drücken die Daumen, morgen 15:30 in Sinsheim. Werder bei Hoffenheim zu Gast. Und dann hören wir uns dann hoffentlich relativ schnell danach für eine weitere Folge, in der wir vielleicht mit ein bisschen Glück den Klassenerhalt schon feiern können.
Wir wollen doch nur ein warmes Bett und jeden Tag ein Käsebrot.
Ja. Und einen neunten Platz.
Danke fürs Hören.
In diesem Sinne. Macht's gut. Bis dann. Ciao.